Mein lieber Carsten, ich habe dich heute besucht, nämlich in der Klingenstadt in Solingen.
Richtig, wir waren auf der NIVE, auf einer der größten Messeveranstaltungen, die es in Deutschland so gibt.
Und wir haben zwei tolle Gäste im Podcast und die haben ganz viel über die Szene berichtet und vor allem über das Zusammengehörigkeitsgefühl und über die Community.
Das ist richtig, wir hatten den Joe dabei und den Sam, die auch voll in der Szene drin sind und das lohnt sich auf alle Fälle anzuhören.
Genau, reinhören lohnt sich. Viel Spaß dabei.
Viel Spaß.
Jagd und Hund, der Podcast mit Vicky
und Carsten. Vielfalt, Passion und Praxiswissen.
Treffen auf spannende Gäste.
Horrido und herzlich willkommen bei einer Live-Folge unseres Podcasts Jagd und Hund. Schön, dass ihr dabei seid.
Hallo, auch von mir.
Schön, dass wir dabei sein dürfen.
Wir freuen uns.
Heute senden wir nämlich live von einem ganz besonderen Ort und passend dazu dreht sich alles um ein Thema, das viele Jägerinnen und Jäger auch begeistert, nämlich Messer. Genauer gesagt sprechen wir über Messer als Werkzeug auf der Jagd und als EDC bzw. Everyday Carry. Carsten, verrat uns doch mal, wo wir uns hier überhaupt befinden.
Ja, wo könnte man besser über Messer sprechen als hier in der Klingenstadt Solingen? Wir sind heute auf der NIVE, einer der spannendsten Messen rund um das Thema Messer und Klingen.
Und natürlich haben wir uns dafür auch wieder zwei wahnsinnig tolle Gäste eingeladen. Zum einen Jörg Urbeinczyk, Jäger, leidenschaftlicher Messersammler und, das kann man wohl sagen, mein lieber Joe, absoluter Messernerd. Man kennt ihn von Instagram über JoePenzer87. Hallo Joe, schön, dass du dabei bist.
Vicky, ich freue mich, hier sein zu dürfen. Es wird spannend.
Und unser zweiter Gast dürfte vielen in der Messerszene längst bekannt sein. Sam Tran, bekannt als Raven the Pirate. Sam ist internationaler Messerfotograf, hat Messer designt und natürlich ist er auch ebenfalls Sammler und ein absoluter Messerenthusiast. Wer sich in den sozialen Medien schon mal mit dem Thema Messer beschäftigt hat, ist garantiert schon über seine Bilder gestolpert. Sam, schön, dass du da bist.
Ja, auch von mir vielen Dank, dass ich da sein darf. Du lässt mich mal viel cooler klingen, als ich eigentlich bin.
Für alle, die heute zum ersten Mal reinhören, wir starten immer mit drei beliebten Eingangsfragen und deshalb starte ich jetzt mit dir, Sam. Wie bist du eigentlich zum Thema Messer gekommen?
Das kann ich gar nicht so genau sagen. Also bei mir ist jetzt nicht so klassisch, dass ich sage, oh, Opa hat immer irgendwie ein Messer in der Tasche gehabt und deswegen hatte ich auch früh ein Messer, sondern es war einfach irgendwie so ein Werkzeug, was ich irgendwie nützlich fand irgendwann. Also ich habe viele unterschiedliche Hobbys, also sei es jetzt irgendwie Skateboard fahren oder Fahrräder bauen oder an Computern rumschrauben und irgendwie brauchst halt immer ein Werkzeug. Und dann war ein kleines Schweizer Taschenmesser immer das, was am nützlichsten war und was man am einfachsten dabei haben konnte. Und wenn du einmal mit Schweizer Taschenmesser anfängst, dann ist die Eskalationsstufe immer relativ schnell.
Dann hast du Blut geleckt.
Genau, quasi. Und dann kommt man darüber dann immer relativ schnell in das Thema Taschenmesser als Ganzes rein.
Spannend. Und lieber Joe, wie war es bei dir? Bist du auch mit dem Schweizer Taschenmesser groß geworden?
Das war genau mein Weg, und zwar durch den Opa. Ich kann mich erinnern, ich bin Nürnberger und mein Opa meine Großeltern wohnt am Schloss Faber. Und im Faberpark, da waren wir damals immer mit Oma, Opa unterwegs und jedes Mal ein kleiner Stock, zack, hat der Opa das Taschenmesser in der Hand gehabt und dann ging's los. Dieses Taschenmesser hat bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Da gab's dann diverse, die ich auch gebraucht habe, die ich von ihm bekommen habe. Den Eltern hat's nicht so gefallen.
Ja, manchmal ist das so.
Manchmal ist es so, ja. Aber das war mein Weg in diese Szene und irgendwie nie rausgegangen.
Dann kommst du mal mit einer Frage, die schwer zu beantworten ist. Also ich sag mal, wir drei sind ja schon Messernerds. Was ist denn euer All-Time-Favorite? Und warum ist es vielleicht das erste Messer? Oder warum erinnert ihr euch da so gut dran? Oder warum nehmt ihr euren All-Time-Favorite immer gerne mit?
Das ist immer so eine Frage wie, welches Kind hast du am liebsten? Das kann ich gar nicht so richtig beantworten. Also es ändert sich so von Woche zu Woche. Ich weiß ja, also manchmal habe ich gerne ein Klappmesser in der Tasche, was mich sehr an, keine Ahnung, das erste Messer erinnert, das ich jemals gekauft habe. Zum anderen habe ich gerne ein feststehendes Messer in der Tasche. Das ist immer so Lust und Laune mäßig. Und ich habe ganz viele Messer, zu denen ich eine emotionale Verbindung habe und die auch nie meine Sammlung verlassen werden. Aber da kann ich gar nicht genau das eine nennen, was irgendwie über allen anderen steht. Da muss ich dich leider enttäuschen.
Na gut, Joe, deine Antwort kenne ich eh schon, aber bitte.
Ja, ich bin aber tatsächlich über das Messer gestolpert. Es ist ein Chris Reeves Spencer, weil es für mich einfach, es ist nirgendwo perfekt, aber es ist überall gut. Und es ist halt ein Klappmesser, ein Einhandmesser leider, jetzt ein bisschen schwierig. Aber mit diesem Messer, es passt perfekt in meine Hand. Ich kann alles damit machen. Ich kann mit diversen Modellen Nägeln aus Kanzeln ziehen.
Erinnere mich nicht daran. Vielleicht für die Zuhörer ganz interessant, sind ja großteils Jäger. Wir hatten Revierarbeiten bei mir im Revier. Es mussten rostige Zimmermannsnägel aus einem alten Hochsitz gehebelt werden. Und ich sehe, mit welchem Messer der Joe an diesen Nägeln rumhantiert. Ich habe gesagt, das ist jetzt bitte nicht die Damast-Version vom Sebenza.
Also generell Nägel raushebeln mit einem Klappmesser, da zieht sich bei mir alles zusammen. Ja, aber wenn du dann noch siehst, mit welchem Messer er das macht.
Es hat funktioniert. Es hat wunderbar funktioniert.
Aber die Antwort vom Joe war die beste. Er hat gesagt, wenn es das nicht aushält, hätte es kein Messer werden sollen.
Und es ist wahr.
Ich meine, am Ende des Tages ist es halt ein Werkzeug, ne? Und genau. Dann ist es auch zum Benutzen gedacht.
Genau.
Ja, true words, auf jeden Fall. Und mein lieber Joe, was überrascht denn so einen Menschen an sich, wenn er mal tiefer in die Messerszene eintaucht? Wir sind ja jetzt hier auf der Messe, aber so grundsätzlich, was bedeutet es eigentlich mal, so ein bisschen tiefer in die Materie reinzugehen?
Oh, das ist eine schwierige Frage, finde ich. Weil einerseits hast du die unterschiedlichsten Materialien, seien es jetzt Titangriffe, Kunststoffgriffe, G10-Griffe, Horngriffe. Großen Teil macht aber die Community aus. Es ist wie in der Jagd auch. In der Jagd, man kennt diverse Leute, verschiedene Stände, ne? Wir gehen auf die Jagd und Hund. Man besucht den Stand, braucht eine halbe Stunde, obwohl man nur 5 Minuten mal kurz vorbeischauen wollte. Ja, ja. Es ist hier nicht anders.
Okay.
Wir kennen uns alle irgendwie gegenseitig und es ist so eine... Das ist wie eine komische Familie. Jeder hat so einen komischen Onkel, den man braucht, den man liebt. Und man geht einfach hin, weil man will sich sehen. Und das ist hier nicht anders.
Das ist schön, das ist schön. Sam, was glaubst du denn, was Menschen am meisten überrascht, wenn sie das erste Mal so ein bisschen tiefer in die Szene eintauchen?
Also auf jeden Fall muss ich da Joe beipflichten, also die Community dahinter. Aber ich würde gar nicht sagen, dass das das Erste ist, was den Leuten dann auffällt, sobald sie sich damit beschäftigen, sondern das, also ich meine, ein Messer ist relativ einfaches Werkzeug, wenn man drüber nachdenkt. Es hat einen Griff und eine Klinge und muss schneiden.
Das stimmt, ja.
Aber wenn du dann anfängst, dich damit auseinanderzusetzen, dann gibt's verschiedene Klingenformen, die unterschiedliche Funktionen haben. Es gibt verschiedene Mechanismen und Mechaniken und dann geht's nur um die kleinen Feinheiten, die man auf den ersten Blick gar nicht sieht oder schätzen weiß. Und sobald man dann diese ganzen Nuancen irgendwie so rausarbeitet und auch den Grund dahinter versteht und dann anfängt auch so die Philosophie dahinter und die Leute dahinter versteht, dass man auch sagt, okay, der kommt von dem Hintergrund, deswegen macht das Messerdesign von ihm auch Sinn oder der andere hat vielleicht einen komplett anderen Hintergrund, der irgendwie aus der Luftfahrt kommt und moderne Frästechniken einsetzt und so. Also da gibt's so unfassbar viele Abstufungen auf dieser Skala, die immer feiner werden, je mehr du dich damit auseinandersetzt. Und ich finde, das ist so, du kannst dich noch so lange damit auseinandersetzen. Du findest immer neue Sachen, die dich wieder aufs Neue faszinieren. Und das ist so ein Fass ohne Boden, finde ich.
Also so ein Riesenbandbreite am Ende, von dem man völlig überschwemmt werden kann. Quasi.
Genau.
Das ist ja dann auch irgendwie die Kombination der Faszination der Szene und des Messers an sich. Ne? Also insofern, ja. Was macht denn für euch ein gutes Messer aus? Und woran würde denn ein Laie das erkennen? Joe.
Boah, ganz schwierig.
Ich weiß.
Also, das ist jetzt wirklich richtig schwierig. Ich muss ja erstmal überlegen, was für ein Einsatzzweck. Ich muss jetzt nicht mit einem riesen Zweihandschwert in der Küche anfangen, was zu machen.
Kannst du aber.
Kann man aber.
Man kann es machen. Es macht auch viel Spaß mit Sicherheit. Also ich würde es mal probieren. Also ein Messer muss zum Anwendungszweck passen. Das ist schon mal für mich der allererste Punkt. Was ich nicht so wichtig finde tatsächlich mittlerweile, sind die Stahlsorten. Es muss ein guter Allrounder sein, es muss nicht ein High-End-Stahl sein. Ich brauche ein Messer, welches ordentlich gehärtet ist, vielleicht durch ein Prüfverfahren bestätigt.
Ja. Vergiss nicht den Zusatz der Frage, woran erkennt es der Laie?
Ja, das ist einfach diese Sachen...
Am Geschmack.
Vielleicht in einer Community, als diese Fragen in der Community vielleicht irgendwie nachzufragen. Ich meine, es gibt diverse Facebook-Gruppen, auf Instagram kann man schauen. Es gibt Messen, es gibt die Jagd und Hund, die ja auch im Messerbereich jetzt mittlerweile schön ausgebaut hat. Einfach mal hingehen, die Leute fragen, was machst du, wie machst du es und wo kommen denn deine Materialien her? Das ist so ein Punkt, einfach fragen. keiner beißt.
Sam, hast du einen Tipp für den Laien?
Dass es zum Anwendungszweck passen muss, trifft es eigentlich ziemlich gut. Ne? Also ich meine, wenn du sagst, okay, ich hätte gern ein Taschenmesser, was ich im Alltag für die banalsten Dinge benutzen kann, dann soll es halt dafür gemacht sein. Dann soll es angenehm zu tragen sein. Es darf nirgendwo pieken oder kratzen, wenn du es in der Hosentasche hast. Es darf in der Hand nicht stören, wenn du es benutzt. Also es darf irgendwie keine scharfen Kanten haben oder, weiß ich nicht, irgendwie zu klobig sein oder vielleicht zu groß für deine Hand oder auch zu klein für deine Hand. Es muss einfach angenehm zu tragen sein, angenehm zu benutzen sein und auch einfach zu benutzen sein. Also es bringt dir nichts, wenn du dann irgendwie so eine Klappe hast, dass du kaum aufkriegst. Überleg dir, wofür du es brauchst und dann probier es aus und guck, ob du es mehr als 2-3 Mal auch wirklich freiwillig benutzen willst, ohne dass du dir jedes Mal denkst, oh Gott, ey, das ist aber nervig.
Wobei das mit den Klappbahnen, die du kaum aufkriegst, irgendwie dieses Jahr schon so ein Trend ist. Aber gut.
Am Ende muss es auch ein bisschen Handschmeichler sein, oder?
Im besten Fall ja. Also das ist, also Ergonomie spielt natürlich eine riesig große Rolle. Da gibt's auch da so eine Bandbreite. Ne? Also es ist ja auch irgendwie ein Messer, ist ja auch irgendwie Kunstwerk. Du kannst natürlich das unfassbarste Kunstwerk herstellen, was handwerklich einfach unfassbar überzeugt. Das muss aber nicht unbedingt gut in der Hand liegen und täglich benutzbar sein können. Da so einen Mittelweg zu finden, da kommst du dann wieder drauf zurück. Willst du ein Kunstwerk oder willst du ein tägliches Werkzeug? So Anwendungsfall.
Hängst du es dir in die Küche oder benutzt es am Ende vielleicht sogar? Ja, sehr gut, sehr gut. Und wir haben ja da draußen auch Hörerinnen und Hörer, die vielleicht das erste Mal jetzt so tief in die Szene eintauchen mit euch. Deswegen stelle ich mal ein paar Fragen, die ein Laie wirklich so fragen würde. Was sind denn so typische Fehler, die man vielleicht beim Messerkauf machen würde, Sam?
So ein Fehler, den ich immer sehe, ist, dass die Leute denken, je mehr Geld du ausgibst, desto besser ist das Messer.
Okay.
Da kommen wir wieder darauf zurück, so, wofür brauchst du es überhaupt? Ne? Also wenn du sagst, ich hätte gern ein Messer, mit dem ich in der Küche mein Obst schneide, dann brauchst du dir keinen High-End-Präzisionsfolder für die Tasche kaufen. Da auch direkt am Anfang einfach nur das Problem mit Geld zu bewerfen und hoffen, dass du da das beste Ergebnis kriegst, ist nicht unbedingt die beste Lösung, sondern sich einfach da langsam rantasten. Und dann selber herausfinden, was gefällt dir überhaupt selber, worauf legst du selber Wert? Und dann so ein bisschen seinen eigenen Weg finden.
Das war schon mal ein guter Tipp, Joe. Was wäre denn so für dich ein typischer Fehler, gerade beim Messerkauf?
Zu schnell zu viel. Also man sollte wirklich erstmal ein Messer kaufen und wie es der Sam schon gesagt hat, auch einfach mal anwenden. Wirklich mal 2-3 Mal in die Hand nehmen, nutzen und das halt, nimmst 2-3 Monate längere Zeit. Oder in der längeren Zeit siehst du einfach, wie du es nutzt, ob du es nutzt und ob es dir Spaß macht.
Ja.
Und wenn du diesen Fall nicht hast und einfach sagst, okay, ich kaufe jetzt das Messer, weil es gerade hier im Hype ist, im nächsten Monat ist das im Hype, dann kaufst du das. Zum Schluss hast du eine Vitrine, wo irgendwie 400-500 Messer drin liegen.
Schön
vielleicht
zum Angucken.
Schön zum Angucken, hast du recht, aber du nutzt es ja nicht. Und das ist für mich ein richtiger Fehler, wo viel Geld verbrannt wird.
Jetzt reden wir ja, Joe, du bist auch Jäger, Vicky und ich ja sowieso, du nicht. Wir reden viel über Jagdmesser, hier auf der Messe geht's auch viel um EDC. Erstmal kurz erklärt für die Hörer, was ist denn EDC überhaupt? Und zweitens, worin unterscheiden sich denn diese beiden Messergruppen maßgeblich? Sam?
Also EDC steht ja für Everyday Carry. Soll ein bisschen das widerspiegeln, was jeder täglich dabei hat. So ein bisschen den täglichen Gebrauch widerspiegeln. Ne? Also es betrifft nicht nur Messer, sondern auch das Portemonnaie, das du mit dir trägst. Der Taschenlampe, Schlüssel, der Kugelschreiber, den du vielleicht täglich brauchst. Und das ist so der Überbegriff für EDC. Und für uns spielt natürlich dann in dem Zusammenhang das Taschenmesser eine sehr große Rolle. Und auch da ist der hauptsächliche Unterschied, würde ich sagen, zu Jagdmessern einfach der Anwendungsfall. Ich brauche kein großes Jagdmesser in meinem täglichen Gebrauch in der Hosentasche mit mir rumtragen, wenn ich einen Bürojob habe, wo ich maximal einen Apfel zerschneide.
Spannender Vergleich, ja.
Vielleicht für die Hörer, die nicht so in diesem Messer-Game drin sind. Du hast die Kugelschreiber angesprochen. Der typische EDC-Kugelschreiber ist halt aus Titan.
Ja, natürlich.
Also insofern.
Also da fragst du auch den Falschen. Bei mir ist alles aus Titan,
weiß,
wenn ich die Wahl hätte.
Ich weiß.
Ja, Joe. Ja auch Aufklärungsarbeit. Ja, genau. Ne? Müssen wir immer daran denken.
Joe, was sagst du zu den Unterschieden?
Aktuell der Preis. EDC, da kann ich sehr viel Geld ausgeben. Im Jagdmesser, ja, es gibt schon gute, teure Jagdmesser, aber ja, nicht in dem Bereich, wo wir im EDC unterwegs sind. EDC ist hauptsächlich sowas wie, man verzeiht es mir, aber es ist Männerschmuck oft. Es ist einfach so ein, wie so ein kleines Darstellungsmerkmal, über das sich irgendwie in welchen Gruppen zugehörig fühlen. Ich erinnere mich gerne an die ganzen Fidget Spinner zurück, die sind irgendwie gekommen und auf jeden Fall.
Das musst du jetzt erklären, was das ist.
Teures Taschenspielzeug.
Teures Taschenspielzeug. Ich habe es in die Hand genommen und habe was gedreht und dann habe ich zugeschaut, wie es dreht und dann kam raus, okay, jetzt gibt es ein Keramikkugellager, dann gibt es hier irgendwelche neuen Walzenlager, die das nochmal besser machen. Das ist für mich der Bereich EDC, wo ich viel Spielzeug auch mit dabei habe, was aber jetzt nicht im negativen Sinn ist, weil wir wollen alle Spielzeug haben. Der Jagdbereich ist für mich ein Bereich, wo ich hauptsächlich Gebrauchsmesser habe.
Ich glaube, das ist auch einfach so, also Jagdbereich ist so sehr funktionsgetrieben.
Genau.
Und der EDC-Bereich, da kannst du dich halt ins Maßlose austoben, weil du da halt nicht durch die Funktion eingeschränkt bist.
Ja, Spielspaß und Spannung.
Genau. Und das ist genauso wie mit Uhren auch. Also den Vergleich sehe ich sehr gerne. Genau. Du kannst dir eine 7-Euro-Uhr holen, die sagt dir die Uhrzeit. Aber wenn du dann anfängst, dich damit auseinanderzusetzen und Wert legst auf Handarbeit und auf Materialien und auf Sammelbarkeit und Exklusivität, dann geht das ins Unermessliche. Wird dir die Uhr damit eine bessere Uhrzeit sagen? Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich die gleiche.
Aber dann hast du ein Statussymbol und du willst es vielleicht weitervererben. Richtig, ja. Und da spielen ganz andere Faktoren eine Rolle.
Wobei ich jetzt aber auch sagen muss, das finde ich das Faszinierende, wenn man zum Beispiel hier rumgeht, dass es ja durchaus Messer gibt, die vielleicht ursprünglich gar nicht für die Jagd, für den Jagdeinsatz entwickelt sind, aber super als Jagdmesser gebrauchbar sind. Also, Jonas, wir waren heute Morgen bei einem japanischen Messerhersteller, da lagen feststehende Messer rum, die nehme ich sofort mit auf Jagd, kein Problem. Also,
nicht nur du.
Ja.
Aber ich habe auch den Preis gesehen. Das ist natürlich sportlich, mein lieber Carsten. Aber du weißt doch,
haben ist besser als brauchen.
Das stimmt. Das geht sowieso bei so vielen Dingen auf der Jagd. Bei uns Jägerinnen und Jägern, ihr habt das ja gerade schon gesagt, ist ganz viel Funktionalität. Und ich kenne genügend Leute, die ungefähr nur ein Messer zu Hause haben, tatsächlich für die Jagd, also für in der Ausrüstung. Das ist jetzt so ein bisschen so eine Kaliberfrage. Mein lieber Joe, du weißt, was jetzt kommen könnte. Denn worauf sollte man denn achten, wenn jemand sagt, ich möchte wirklich einfach ein wirklich gutes Messer?
Ja,
Kaliberfrage.
Wenn man das wirklich sagt, ein gutes Messer, ja, dann kann ich auch ein bisschen mehr investieren tatsächlich. Aber ich weiß jetzt nicht, ob wir in Richtung der Messer gehen, die halt gebrauchstüchtig sind, aber halt nicht wirklich schön. wir können im Bereich dieser knallorangenen Messer gehen, die tatsächlich ihre Berechtigung haben, bin ich der Meinung, und Carsten blutet da immer das Herz.
Ich krieg schon wieder Ausschlag.
Ja, ich merke die Hitzewallung bis hierher gerade. Ich habe kein Problem damit, wenn jemand diese günstigen Messer nimmt. Ist vollkommen in Ordnung. Gerade wenn ich jetzt halt überlege, wie ich mich ja selber entwickle. Ich muss ja erstmal irgendwo anfangen und genau, für den Anfang, habe ich null Problem.
Ist halt auch traurig, wenn du 250 Euro im Wald liegen lässt oder 10, jetzt mal in Relation gesetzt, oder?
Dafür gibt's Paracord, dann kann man es anbinden.
Der Fehler ist doch überhaupt ein Messer liegen zu lassen.
Das ist auch ein Riesenfehler.
Ja, aber in der Treiberwehr,
mein Lieber. Problem.
Du lässt ja auch deine Waffe nicht liegen.
In der Treiberwehr, mein lieber Carsten, hast du ja vielleicht auch dein Messer mal am Gummistiefel. Sind wir mal ehrlich, wenn man durchgeht, dann ist es durchaus möglich, dass man auf dem Weg... Es ist vielen passiert, sind wir ehrlich. Es ist
das
ist
wohl wahr.
Deswegen gar nicht mal so unabhängig, diese Frage.
Nee, einfach mit den günstigen Messern anfangen, hocharbeiten. Und dann sieht man schon, ob man selber den Schritt wagt und einfach mal ein Messer in die Hand nimmt, wie es der Sam vorhin gesagt hat, auf die Ergonomie schaut. Und dann werden es automatisch teurer, die Messer. Also diese Frage, fang mit dem günstigen Messer an, bin ich wirklich der Meinung.
Okay, Sam, siehst du das auch so oder würdest du sagen, Leute, bevor ihr euch ein gutes Messer zulegt, kommt mal auf so eine Messe, guckt euch das an. Also was würdest du jemandem sagen, wenn er sagt, ich möchte einfach ein gutes Messer haben?
Ich tue mich immer schwer mit solchen, Also mit solchen Fragen, wenn jemand sagt, was würdest du mir empfehlen? Ich empfehle ungerne Messer, okay, weil es ein sehr subjektives Thema ist. Was ist denn für dich gut? Also was für dich gut ist, ist vielleicht für den anderen völlig unbrauchbar. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, oh, ich finde das Messer super gut, das musst du dir zulegen. Dann nimmt er das in die Hand und denkt sich, hä, verstehe ich nicht. Erstens passt es nicht in meine Hand, zweitens passt es überhaupt nicht in mein Budget und drittens habe ich dafür gar keine Verwendung. Dann ist es mein gutes Messer nicht unbedingt für dich ein gutes Messer. Das ist so eine, das hat, was Joe vorher auch gesagt hat, also ich muss so ein bisschen so die Diskussion ausweiten und fragen, so, wofür brauchst du das denn? Was hast du damit vor? Was ist dein Budget? Also du musst nicht unbedingt einen neuen Kredit aufnehmen, um dir ein gutes Messer leisten zu können, sondern in jedem Budgetfeld gibt's irgendwie gute Messer, die dir im besten Fall ein ganzes Leben lang gute Dienste leisten werden. Und da ist so ein bisschen die Frage, was deine Zielsetzung ist. Und je besser man die Zielsetzung kennt, desto besser kann man sich dann in Anführungszeichen ein gutes Messer raussuchen. Also vor allem mittlerweile, das Feld ist so unfassbar groß und die Qualität ist in jedem Feld so unfassbar hoch mittlerweile, dass du in jedem Bereich ein gutes Messer findest. Von daher ist es so ein sehr subjektives Thema, wo es gar keine richtige Antwort gibt, finde ich.
Also ein Kommentar habe ich dazu jetzt aber dann doch noch. Weißt du, wir Jäger sagen auch immer viel über Nachhaltigkeit. Und jetzt gibt's natürlich auch ganz viele Leute, die kennen wir alle, die sagen, weißt du was, ich habe so eine Kiste mit den 10-Euro-Messern dabei, irgendwo zu Hause. Wenn ich das halt verliere, nehme ich halt das Nächste. Das ist ja jetzt nicht besonders nachhaltig.
Das ist richtig. So grundsätzlich Sustainability, ja, auch auf der Jagd, gerade auf der Jagd, unheimliches Thema, stimmt.
Aber mal was anderes. Für die Leute, die mit Messersammlern oder dieser ganzen Szene nichts zu tun haben. Jetzt mal ehrlich, wie viele Messer besitzt man denn so als Sammler? Ungefähr. Sagen wir mal so, du fängst klein an, wirst groß, aber ihr beide sammelt jetzt schon auch ziemlich lange. Wie sieht das bei euch so aus?
Ich habe ja vorhin erwähnt, zu schnell zu viel. Das war ich.
Also, aus Erfahrung.
Es war eine absolute Erfahrung. Ich habe dann irgendwann mal nachzählen wollen und bin bei 500 angelangt und da habe ich dann gesagt, jetzt höre ich auf zu zählen, weil da waren immer noch ein paar Kisten übrig. Dementsprechend, ich weiß es nicht richtig, wo ich da liege. Ich sehe aber auch kein Problem darin.
Nee, überhaupt nicht. Nee. Also, du bist aber ja auch, ich kenne dich ja wirklich gut und du bist ja auch ein Mensch, der durchaus Messer auch als Geldanlage sieht.
Tatsächlich, ja, da liegen welche bei der Bank.
Ja, eben. Sam, wie ist bei dir? Du hast ja auch so ein paar.
Ich glaube, ich bin mittlerweile auch so um die 450. Wobei man fairerweise dazu sagen muss, dadurch, dass ich halt in der Messerbranche arbeite und für viele Firmen die Produktfotos mache und deren Line-Up fotografiere und sowas, habe ich halt natürlich auch deren Messer da. Das ist nicht unbedingt... Also es ist jetzt nicht so, dass ich rausgehe und mir jeden Tag neue Messer kaufe. Aber ja, ich bin auch so ein bisschen so in der gleichen größten Kategorie wie Joe gelandet.
Das war jetzt die offizielle Antwort für die Finanzverwaltung.
Genau.
Ist klar.
Wenn man jetzt mal als Laie in das Thema einsteigt. Ihr redet immer die ganze Zeit über Stahlsorten. Und wenn man gar keine Ahnung davon hat, warum reden Messerfans denn ständig über Stahl und merkt man als normaler Nutzer überhaupt die Unterschiede, Joe?
Naja, wir reden gerne darüber, weil es was Neues ist. In dieser Branche, man sieht sehr viele Wiederholungen, sei es jetzt halt eine Klingenform oder eine Griffform, die sich dann halt doch wieder ähnelt. Beim Stahl habe ich jetzt dann etwas, das sich ändert und ich das auch im Laufe der Nutzung sehe. Wenn ich jetzt halt ein Messer habe mit einem kohlenstoffhaltigen Stahl, wo die Klinge dann nach einer gewissen Zeit anläuft, wenn ich sie nutze.
Also so eine Patina quasi?
Genau, eine Patina. Also es entwickelt den Charakter, den ich mit der Nutzung quasi diesem Messer aufzwinge, wie ich es halt nutze. Dann ist das schon ein interessanter Punkt. Dann fängt wieder dieses Sammlerherz an und sagt, oh, das habe ich doch jetzt schön gemacht. Jetzt kommt das nächste Messer, das kommt in die Vitrine, hat seine Erfahrung gemacht, Ablöse, nächstes. Vom Merken her muss ich sagen, wir sind bei den Stahlsorten mittlerweile so gut, dass ich nicht mehr glaube, dass der normale Anfängerlaie das merkt. Es gibt ja die letzten Jahre sehr gehypt den Magna Cut. Ich glaube nicht, dass der normale Nutzer den braucht.
oder also weiß, was das ist.
Er merkt es spätestens, wenn er versucht, es wieder scharf zu kriegen.
Ja, beim Scharfmachen, dann, da merkst du es, weil das nicht funktioniert so einfach. Aber wenn ich jetzt dazu einen sehr guten, also wir haben ja Firmen, die haben den 440C gemeistert. Der ist klasse, das ist ein guter Anwenderstahl, ein guter Nutzstahl. Ne, oder so einen 14C28N, also ein skandinavischer Stahl. Das sind super tolle
Stahl. Wirklich in die Augenbrauen hoch, das sind so Fremdwörter.
Böhmische jetzt. Dörfer für mich hier gerade. Also du musst das auch immer noch erklären, wenn du sagst so, was gibt's denn überhaupt für Stahlformen?
Pass auf, wir sagen einfach bei den Stahlsorten, alles, was nicht gleich rostet, ist mittlerweile vollkommen nutzbar.
Okay.
Und sie rosten dir nicht mehr so schnell weg. Da musst du schon wirklich einen Stahl, einen Werkstoffstahl haben, so ein O1 zum Beispiel, der wirklich Kohlenstoff durch und durch drin hat.
Okay.
Das reicht dann schon.
Gut.
Ich sehe Fragezeichen.
Ich bemühe mich auch mitzuhalten. Das ist nicht so immer so einfach hier heute. Ich muss es ganz ehrlich zugeben.
Aber du hältst dich gut.
Ich schlage mich wacker. Ja, ja, so ist das immer. Und wir haben ja auch über Klassiker gesprochen. Apropos Klassiker. Haben denn so traditionelle Materialien und alte Stahlsorten heute noch so eine Berechtigung? Oder erwarten Kunden gerade inzwischen mehr High-End? Was sagst du denn, du?
Ich finde, gerade heutzutage kommt das ein bisschen zurück. Also es ist so diese Nostalgiewelle, die jetzt wieder so überschwappt. Man sieht ganz viele moderne Hersteller auch, die eigentlich für moderne Klappmesser bekannt sind, die jetzt aber so alte Muster wieder aufleben lassen, sei es jetzt alte Materialien wieder verbauen, aber dann eine neue Version davon machen oder das in Anführungszeichen modernisieren, aber trotzdem so dieses nostalgische Gefühl wieder aufleben lassen von dem Messer, das Opa tatsächlich einmal dabei hatte. Ne? Also wir haben jetzt hier das beste Beispiel, ist Jack Wolf Knives, die wir hier am Stand haben von der Knife Lounge. Die haben sich spezialisiert darin, alte Slip-Joint-Patterns, also Muster und Designs, in einem modernen Gewand wieder auf den Markt zu bringen, mit neuen Materialien und neuen Schliffbildern und sowas. Aber die halt trotzdem so dieses traditionelle, alte Gefühl mit sich bringen, wo man sagt, ja, das war Opas Messer irgendwie. Das ist halt schon cool. Also von daher werde ich auf jeden Fall sagen, dass es noch seine Daseinsberechtigung hat. Und ich finde auch, dass gerade so Messer, das ist auch so ein Trendthema und Trends kommen und gehen und das ist hier nicht anders.
Jetzt hat sich ja der Messermarkt in den letzten Jahren schon massiv, der ist ja immer im Wandel, gerade so Messer aus Asien werden immer qualitativ besser, große Industrieunternehmen werden immer größer in dem Bereich. Wie blickt ihr denn so auf die Zukunft des eigentlichen Handwerks in dem Bereich? Wird es eurer Meinung nach den klassischen Messermacher oder die Schmiede immer geben? Oder wird der Markt einfach zunehmend von der Industrie auch wegen dem Preisdruck bestimmt werden?
Ich glaube tatsächlich nicht, dass es auf Dauer, zum Beispiel, sagen wir mal als Ausbildungsberuf, irgendwie ein Schneidwerkzeugmechaniker oder so, dass da noch große Berufsschulklassen zusammenkommen, glaube ich tatsächlich nicht. Was ich aber glaube, ist, dass wir viele Personen, Messermacher haben, die da einfach reinrutschen, die das dann halt einfach mal machen. Also es wird es immer geben, definitiv, weil es genug Sammler gibt, die Lust haben, irgendwelche handgefertigten Messer zu nutzen, aber nicht mehr so in der Art, wie es heute ist. Es gibt einen Wandel, wie überall.
Das sehe ich ähnlich, aber auch, man muss auch dazu sagen, gerade jetzt in der Zeit, wo viel auch auf Volumen gesetzt wird, ne? Also wo in unfassbarer Qualität unfassbar viele Stückzahlen produziert werden können, haben dann so handgefertigte Einzelstücke, die stechen dann besonders raus. Also da gibt's ja auch Messermacher und Firmen und Designer, die zusätzlich zu ihrer Produktionslinie immer noch handgefertigte Messer anbieten. Und die haben einen so viel höheren Sammlerstatus auch oder so viel höheres Ansehen auch,
ja,
weil sie halt noch handgefertigt sind, weil du da ganz andere Details reinbringen kannst und so viel mehr Arbeitszeit drin verwenden kannst und mehr Aufmerksamkeit da reinstecken kannst als ein Produktionsmesser, was halt doch irgendwie auch kosteneffektiv arbeiten muss für dich. Und von daher finde ich schon, dass noch handgemachte Sachen und so das Handwerk an sich schon seinen Platz hat und auch schon das Ansehen genießt.
Ja, also es ist ja auch immer faszinierend, was in dem Bereich einfach machbar ist. Ne? Also ich meine, wir drei kennen ihn alle. Wenn man sich anguckt, was der Toni Tietzel für Messer produziert, das ist halt eine andere Galaxie. Also, ich weiß, wer tut.
Wir haben ja jetzt hier auf der Messe ganz viel schon gesehen und wir haben von euch auch schon ganz schön viel gehört. Das Thema Social Media ist ja gerade bei dir, Sam, auch ein großes Thema. Wie sieht's denn da eigentlich aus? Inzwischen ist das ja, wie gesagt, auch in der Messerszene natürlich ein Thema. Wird das öffentliche Zeigen von Messern kritischer beäugt und auch vielleicht schwieriger über Social Media darzustellen?
Es kommt darauf an, wie du fragst. Also für den Endbenutzer ist es nicht unbedingt kritischer, das zu sehen oder zu konsumieren. Es wird einem schwieriger gemacht, das zu zeigen, durch diverse Reglementierungen der einzelnen Plattformen. Was aber nicht heißt, dass es dadurch jetzt irgendwie einschläft oder alles ausstirbt, sondern man muss sich halt einfach ein bisschen anpassen. Es ist auch eine Frage, was man zeigen will. Also natürlich kannst du das klassische Social-Media-Marketing betreiben und Produkte bewerben. Dann ist es nichts anderes als ein Produktkatalog, der auf einer Online-Webseite lebt. Oder du nutzt halt Social Media und zeigst dann zum Beispiel, wie etwas entsteht oder die Menschen dahinter oder der Entstehungsprozess oder die Marke dahinter und zeigst nicht unbedingt das Produkt, sondern der ganze Lifestyle und das Gefühl, was mit diesem Produkt zusammenhängt. Und ich finde, da ist so ein bisschen so der Mehrwert von Social Media, den noch nicht viele ausnutzen,
ja,
weil viele immer noch Social Media einfach nur als Werbeplattform für ihre Produkte nutzen.
Ja.
Ich finde, wenn man da dann den Schritt geht, um dann einfach dem Endkunden auch ein bisschen mehr zu zeigen als einfach nur das fertige Produkt, dann ist da das Potenzial von Social Media, den viele vielleicht noch nutzen können.
Also wer die Reels vom Sam zum Beispiel sieht, da kommt man es immer so ein bisschen vor, okay, Einblick in die Gedankenwelt eines Messernerds. Und ganz nebenbei ist das Produkt dabei. Das ist wirklich gut, ja.
Joe, wie siehst du das denn? Hast du das Gefühl, dass kritischer auf die Szene geguckt wird, vielleicht auch durch Social Media?
Ich sehe das schon so. Ich meine, die Nachrichten sind ja oft genug nicht toll. Was nur oft außer Acht gelassen wird, ist, dass es halt nicht diese Community ist. Wenn ich mir jetzt das Publikum anschaue, wenn ich hier über die Messe gehe, wenn ich die Leute oder diese Bubble, die ich habe, wenn ich mir die anschaue, ich habe nicht einen da drin, der irgendwie Bock hat, Mist zu bauen. Ich habe nur lauter Leute, die sagen, ey, cool, guck mal dieses Messer an, schau dir das mal an, was ich hier habe. Also da geht's eigentlich nur um so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Im Allgemeinen draußen glaube ich schon, dass es einem schwieriger gemacht wird. Die Leute beäugen dich ein bisschen doof, schauen, was ist denn das für ein Clip da, ne? Zwischendurch kein Taschenmesser, dann halt so einen alten Kugelschreiber da mal einstecken, dann schauen sie wieder, okay, doch nichts Böses, so ein bisschen.
Ja, man muss immer, jetzt mittlerweile wird es halt kritischer. Ja,
da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ich sehe das mal so, ich habe auch sehr viel mit Auszubildenden zu tun. Und für mich ist es so ein kleines Hobby, denen mal zu zeigen, hier, schau mal, was kann ich denn damit machen? Denke, das ist so ein kleiner Bildungsauftrag, den wir als Hobby oder als Fans halt haben, einfach mal den Leuten zu zeigen, das ist nichts Böses. Das ist einfach nur ein Werkzeug, welches ich nutzen kann. Also vieles ist auch selber von uns verbockt worden, indem man es nicht zeigt. Aber man könnte schon ein bisschen schöner zeigen. Und wie das Sam schon gesagt hat, ich finde, es ist ein sehr guter Punkt. Viele nutzen Social Media nur als Werbeplattform. Und wenn ich mir so einen Entstehungsprozess, wenn ich die Leute mit reinziehe, dann habe ich doch eine ganz andere Bindung. Und dann,
ja, wenn da eine Geschichte dahinter steht.
Ja, genau, dann habe ich eine Geschichte und ich sage gleich, oh, das gefällt mir, die Herangehensweise ist eine andere. Da habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Ne? Wir sind ja alle ein bisschen stumpf und denken in eine Richtung.
Ja, das stimmt.
Ich finde, wir haben alle auch so ein bisschen Teilverantwortung, den wir einfach... Also es kommt auch darauf an, was du selber darstellen willst. Klar kannst du dann auch sagen, hier Messer, alles männlich und rennen damit wie Rambo durch den Wald. Aber also gerade jetzt aus der EDC-Szene gesprochen, die Realität sieht so aus, dass 90% der Leute ihre Messer nutzen, um das Paket des nächsten Messers aufzumachen.
Und das
treibe ich persönlich halt so ein bisschen gerne auf die Spitze und nehme ich gerne selber auf die Schippe oder halt so diese gesamte Sammlerszene auf die Schippe und ziehe das so ein bisschen ins Lächerliche, um einfach zu zeigen, das ist nicht alles ernst, was wir machen. Ne? Das ist auch einfach unglaublich viel Spaß und wir haben halt Lust daran, bunte Messer zu sammeln und auch zu vergleichen und tauschen und ob du jetzt damit abends vorm Fernseher sitzt und einfach nur tausendmal auf und zu machst und deinen Partner damit in zu Weißglut treibst.
Ja,
also das hat auch,
ich spreche
auch die
Erfahrung.
Seite.
Also ich kann dir sagen, von wegen bunte Messer, Joe hat ein Donutmesser.
Ja, natürlich.
Das ist auch sehr spannend.
Ich verstehe gar nicht, warum man sowas nicht haben kann.
Ja. Das ist sehr bunt.
Das ist sehr bunt. Aber was ich auf jeden Fall mitnehme, mein lieber Carsten, ist, es ist eine ganz spezielle und tolle Community, oder?
Absolut, absolut.
Also ich bin ja hier heute auch schon ein bisschen rumgelaufen. Ich habe ehrlich gesagt keine Erwartungen gehabt. Ich habe versucht, meine Erwartungen wirklich tief zu halten, weil ich gedacht habe, ich weiß nicht, wer mich heute hier trifft, was mir heute ins Auge fällt, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und ich finde, die Menschen hier sind echt total entspannt und ganz nett. Das darf man ruhig so sagen.
Also ich meine, du warst ja schon ein bisschen vorbereitet von der Knife Zone auf der Jagd gewohnt. Aber
stimmt.
Natürlich ist es so. Also ich bin auch der Meinung, es ist eine super Community hier, wie es ja jetzt heute schon ein paar Mal kam. Das ist eine sehr offene Community auch, großteils. Und ja, ich meine, klar, wie überall, hast die eine oder andere Ausnahme, sind halt alles Menschen. Aber ja,
ganz viele Männer mit Bärten cool. Vor allem sind hier.
Kannst du überhaupt nicht nachvollziehen?
Ich fühle mich angegriffen.
Also macht's
nur
besser,
die Sache. Ich glaube, so wie wir jetzt hier auch im Podcast die Aufnahme machen, so ist das auch das Geschlechterverhältnis. Pi mal Daumen.
Na, täuscht es nicht. Es gibt schon eine ganze Menge weibliche Messer da.
Das stimmt tatsächlich. Also das Geschlechterverhältnis ist schon sehr unausgeglichen. Aber man muss fairerweise dazu sagen, ich beobachte das zumindest so, dass es sich so langsam ändert, weil wir halt auch so imagemäßig von diesem Macho-Image ein bisschen wegkommen.
Ja.
Und du siehst halt auch viele bunte Messer einfach. Ne? Also wenn du jetzt einfach nur über die Tische guckst, da liegen dann pinke Messer und Tiffany blau und da gibt's dann den passenden Lederorganizer dazu und so weiter. Und dann folgen es viele hier matchy-matchy und koordinieren und so. Also ich finde, man sieht schon, dass da so der Frauenanteil so langsam ansteigt. Also es ist halt immer noch sehr schleppend und ich würde mir das auch gern anders wünschen, aber der Trend geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, glaube ich.
Es wird.
Wenn das kein schönes Schlusswort war, mein lieber Carsten. Ich würde sagen, wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren tollen Gästen. Vielen, vielen Dank, Joe. Vielen, vielen Dank, Sam, dass ihr heute zu Gast wart bei uns im Podcast.
Sehr gerne.
Und für alle, die da draußen das erste Mal sich in dieser Szene auskennen möchten oder beziehungsweise mal so reinschnuppern möchten, ihr könnt euch auf jeden Fall bei Sam, Joe und auch beim Carsten melden, weil der Carsten ist
absolut.
Ja auch mittendrin statt nur dabei. Also vielen Dank fürs Zuhören.
Ich hoffe mal, alle, die diese Folge interessiert hat, sehen wir nächstes Jahr in dem Messerbereich der Jagd und Hund.
So nämlich.
In Dortmund. Und ja, kommt vorbei, schaut euch die Szene an. Es ist es auf alle Fälle wert.
Das auf jeden Fall. Es war wie immer ein inneres Blumenpflücken. Vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Bis dahin wünschen wir natürlich ein kräftiges Weidmannsheil.
Und allseits guten Anblick. Macht's gut.
Dankeschön.
Gerne.